Einen schönen guten Abend. Ich unterstelle dir einfach mal, dass du so wie ich ein grundentspanntes Leben führen möchtest. Wem geht's so? Kurz mal Umfrage. Ey, nicht euer Ernst, so wenig nur. Nochmal, also wer von euch möchte ein glückliches, entspanntes, zufriedenes Leben haben? Ja, genau, geht doch. Aber Jetzt ist es immer blöd, so eine Predigt zu eröffnen mit so einer brutalen Wahrheit, nämlich, dass es das nicht geben kann und geben wird. Denn unsere Ideen, Vorschläge scheitern oft an der Wirklichkeit und dem Leben, mit dem wir konfrontiert sind. Und trotz besten Voraussetzungen passiert auch Scheiße. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass Gott will, dass wir ein Leben führen, was nicht nur von Rückschlägen, Planänderungen und chronischer Unzufriedenheit geprägt ist. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, heute in unserer letzten Predigt, in unserer Serie Open Topic über das Thema zu reden oder über ein Lebenskonzept zu reden, bei dem wir ein erfüllendes, ein kraftvolles und ein fruchtbares Leben führen können. Und das Beste ist, heute schon beginnen. Das ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern das geht heute Abend schon. Letzte Woche hörten wir von Naemi etwas über Jakob und Esau. Wer von euch war letzte Woche hier? Okay, also ihr seid ja super dabei, ne? Ihr habt gut aufgepasst. Jakob und Esau, diese alttestamentarische Geschichte. Und wir haben so ein bisschen gehört, wie das war mit dem Segen und dass das nicht so ganz sauber war, wie Jakob den Segen seines Vaters bekommen hat. Und ich glaube, die Predigt letzte Woche war eine gute Vorbereitung zu meinem Thema heute. Und trotzdem möchte ich euch gerne noch von Jakob und Esau erzählen. Ganz kurzer Rückblick. Jakob ist der jüngere Sohn von Isaak und Rebekka, der Zweitgeborene nach seinem Zwillingsbruder Esau. Zusammen mit seinen Frauen Lea und Rahel sowie deren Mägden Silpa und Bilha hat er 12 Söhne und eine Tochter. Aus seinen 12 Söhnen gehen die 12 Stämme Israels hervor. Er selbst ist also der Ahnvater Israels. Aber bis es soweit ist, hat Jakob noch einen langen Weg vor sich. Und man könnte versucht sein, ihm bereits bei der Geburt zu unterstellen, dass er diesen Weg nicht mit ganz sauberen Mitteln gehen wird. Jakob und Esau. Jakob wird der Fersenhalter genannt. Und jetzt meine Quizfrage, wieso heißt der Typ der Fersenhalter? Habt ihr eine Idee? Das, okay, ich komme mal hier vorne, da kennt sich jemand aus, glaube ich.
Also ich war nicht dabei, aber bei der Geburt soll er als Zwilling die Ferse des Erstgeborenen geklammert haben und mit rausgeflutscht sein.
Rausgeflutscht? Ja, genau. Das stimmt, ja. Es bietet sich an, weil der Name halt auch schon etwas vermuten lässt, ne? Der Fersenhalter. Er klammert sich an seinen Bruder Esau und vielleicht, weil er ihn schon im Mutterleib überholen wollte, um den begehrten Segen zu empfangen, um Erstgeborener zu sein. Also keine Ahnung, wie das aussieht. Ich muss schneller durch, aber es ist nur wenig Platz. Ja. Das Erstgeburtsrecht hat es ihm also wirklich angetan. Die zwei Brüder könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich lese ein Vers aus Genesis 27. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob war aber ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Also der Vater hatte Esau lieb, weil der so toll jagen konnte und leckeres Wild auf den Tisch gab. Rebekka, die Mutter, hatte Jakob lieb, weil der Jakob so ein Typ war, der immer sauber gemacht hat und bei den Zelten war. Esau ist der Liebling Isaaks und ein Mann, der jagt. So ein Typ nach John Eldridge. Ja, ich kann ein Wildschwein mit meinen eigenen Händen erwürgen. Jakob aber wird von Rebekka bevorzugt und bleibt zu Hause. Bei den Zelten. Ganz kurz die Geschichte, wie sie weitergeht. Jakob ist aus seiner Heimat weggegangen, weil er diesen Segen sich erschlichen hat von seinem Bruder Esau. Mit einem Linsengericht, was vielleicht zugegebenermaßen sehr lecker war, aber doch relativ wenig Einsatz war für einen ganzen Segen. Sie haben Stress bekommen, weil er unter höchst unredlichen Umständen seinen Bruder Esau und seinen Vater um diesen Segen betrogen hatte. Und seinem alten und fast erblindeten Vater Isaak hat er hinters Licht geführt und ihm vorgegaukelt, er sei Esau. Und so hat er sich den Segen erschlichen. Zugegebenermaßen, die Mutter hat ein bisschen nachgeholfen, aber es war eine echt miese Nummer. Nach dieser Situation, als er den Segen bekommt, muss er vor dem Zorn seines Bruders Esau fliehen. Er geht zu entfernten Verwandten. Dort heiratet er die beiden Töchter seines Onkels Laban und wird auch von Laban betrogen. Der Betrüger wird selber betrogen, aber er betrügt auch seinen Onkel. Irgendwie scheint das in dieser Familie relativ gut im Kurs zu sein. Alles in allem eine ziemlich verworrene Geschichte. Und wenn du auf ZDF-Sendungen stehst, die vormittags laufen, dann siehst du da auch sowas, ne? Einfach viele Familiendramen um ein bisschen Segensgeschichte und wer mit wem und warum. 20 Jahre später, nach dieser verworrenen Geschichte des ganzen Hin und Her, hat Jakob einen starken Wunsch nach Versöhnung mit seinem Bruder. Und auf dem Weg zurück in seine alte Heimat sendet Jakob Boten voraus zu seinem Bruder. Er will ihn freundlich stimmen. Er weiß ganz genau, was er mit seinen Betrügereien angerichtet hat. Er weiß ganz genau, dass diese Beziehung zu seinem Bruder sehr kaputt ist. Dass es nicht in Ordnung ist, was er getan hat. Er hat Furcht vor der Reaktion seines Bruders. Und er hat auch erfahren, dass Esau nicht alleine auf ihn wartet, sondern dass er auch noch 400 Männer neben sich hat. Nicht unbedingt das beste Gefühl, seinem Bruder unter die Augen zu treten. Esau zieht ihm mit 400 Männern entgegen und er ist sich nicht ganz sicher, macht er das jetzt, weil er ein wirklich fettes Begrüßungsprogramm auf die Beine gestellt hat und das sind alles Artisten, oder ist das Vergeltung für das, was vor 20 Jahren passiert ist? Jakob ist sich unsicher. Und an dieser Stelle verlassen wir unsere Geschichte fürs Erste. Denn ich möchte mit euch gemeinsam mal in die Gefühlswelt von Jakob abtauchen, wie es ihm geht. Stellt euch mal Folgendes vor. Diese Eiche, die du jetzt siehst, das ist Jakob. Du siehst etwas Äußeres, aber nichts Inneres. Du siehst, außen wirkt sie stark, mächtig, so schön, dass sie für ein Wallpaper reicht, unversehrt. Aber du weißt nicht, wie dieser Baum innen drin wirklich aussieht. Und ich habe gelernt, dass so eine Eiche so aussehen kann, aber innen drin total zerfressen und verrottet. Dass der Baum fast hohl ist, dass nur noch eine äußere Hülle steht. Aber der Baum innen drin kein Leben hat, dass er in sich drin verrottet. Und bis man das sieht bei so einem Baum, vergehen Jahre, bis so ein Baum wirklich tot ist und man es äußerlich auch sieht. Jakob steht an diesem Scheideweg, sich zu entscheiden. Wer und was will ich sein? Bevor er seinem Bruder unter die Augen tritt, wer und was will ich sein? Er merkt eine innere Zersetzung. Er merkt diese Konflikte, die so lange da waren, die so schwelen und die sich auch nach außen erste Spuren zeigen. Er verzockt sich mit seinem Schwiegervater, sein Job steht auf dem Spiel und seine Ressourcen und Chancen schwinden immer mehr. Was soll er tun? Er weiß, an dieser Stelle kann ich nicht mehr so weitermachen wie bisher. 20 Jahre hat's geklappt, jetzt geht das nicht mehr. Und er beschließt, das für ihn einzig Richtige, sich seiner Vergangenheit und sich seinen Verletzungen zu stellen. Um im Bild dieses Baumes zu bleiben, das, was er innerlich erlebt und was äußerlich noch nicht so sichtbar war, zusammenzukriegen. Innere und äußere Empfindungen zusammenbekommen. Und in dem Moment, wo er entschließt, ich ziehe meinem Bruder entgegen, ich gehe Schritte der Versöhnung, ich möchte ihm unter die Augen treten, an dieser Stelle, glaube ich, können wir uns alle hineinversetzen, bekommt er Angst, weil er nicht weiß, was am Ende passiert. Angst, als es für ihn in seine alte Heimat geht. Und diesen Heimweg hat er auch deshalb angetreten, weil Gott ihm gesagt hat, ich glaube, es ist gut, wenn du zurückgehst. Ich habe etwas vorbereitet. Und trotzdem weiß er, okay, Gott, klar, du kannst es vorbereitet haben, aber ich bin immer noch derjenige, der hingehen muss. Ich habe immer noch Angst davor. Und ich glaube, mit jedem Schritt, dem er seinem Bruder entgegentritt, merkt er, was er damals angerichtet hat, wie viel Hass da entstanden ist. Die Konsequenzen seiner Versäumnis und Taten stehen ihm plötzlich glasklar vor Augen. Und er bekommt Angst, als er hört, Esau zieht er entgegen mit 400 bewaffneten Männern. Natürlich hat Jakob Angst. Und Angst lehrt, glaube ich, zu allen Zeiten das Beten. Jakob sagt, Gott meines Vaters Abraham, du hast doch zugesagt, mich zu beschützen. Und bis jetzt hast du das doch auch getan. Du wirst doch nicht zulassen, dass Esau mich jetzt erschlägt. Du wirst doch nicht zulassen, dass er mich jetzt erschlägt. Du hast doch versprochen, mich zu beschützen. Und er geht seinem Bruder Esau und diesen Männern entgegen und er erreicht einen Grenzfluss. Der heißt Jabbok, einem Nebenfluss und heutigen Wadi, einer Wasserstelle des Jordan. Und das ist die letzte Überquerung, die er machen muss, um bei seinem Bruder Esau und in seiner alten Heimat zu sein. Die letzte Grenze, die er überschreiten muss. Und dort trifft er auf einen Unbekannten. Er trifft auf jemanden, der sich ihm in den Weg stellt, an dieser Wasserstelle. Er trifft auf jemanden, der da ist, sich ihm in den Weg stellt. Und sie fangen an zu kämpfen. Mitten in der Nacht bis zur Morgenröte. Aber es war kein Kampf, der nicht anzusehen war, wie ein Ringkampf mit Kampfrichtern, der gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und halte bitte die Spielregeln ein. Es war eine Auseinandersetzung, die jede Phase und vollkommene Aufmerksamkeit von Jakob gefordert hat. Und Jakob verlangt von diesem Unbekannten, gesegnet zu werden. Er traut diesem Unbekannten zu, sein Leben nachhaltig, positiv zu verändern, seinem Leben neue Tiefe, neuen Sinn und einen neuen Auftrag zu geben. Kurz, er will eine neue Identität. Und er kämpft darum. Er kämpft mit Gott. Ein übermenschlicher Gegner. Auf Leben und Tod. Und er bildet sich ein, in diesem Kampf bestehen zu können. Gott etwas abbringen zu können. Er stellt eine Forderung. Aber was wünscht er sich eigentlich? Er sagt nicht, hey, ich möchte, dass du mich stark machst, dass du mir eine Armee zur Seite stellst, dass ich Esau wieder unter die Augen treten kann, dass ich keine Angst haben muss. Er wünscht sich kein göttliches Eingreifen in diesen Konflikt, eine Änderung von Esaus Verhalten. Er erbittet einfach nur einen Segen. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Der Betrüger stellt sich zum ersten Mal dieser Situation, ich möchte keinen Segen bekommen, weil ich ihn mir erschlichen habe, sondern ich möchte darum kämpfen. Ich möchte, dass es etwas kosten darf. Und das ist ihm wahrscheinlich das Allerwichtigste. Dieser Segen, der allerwichtigste Segen in seinem Leben. Und diese herausragende Bedeutung, die Segen für Jakob hat, ist für mich schwer vorstellbar. Es ist, glaube ich, das persönlichste und intensivste Verhältnis zu Gott, was er sich wünscht. Bittet Jakob um den Segen Gottes. Er will sich mit Gott verbinden und er will sich an Gott binden. Und er bittet auch um Kraft für eine neue und segensvolle Verbindung zu seinem Bruder. Aber es geht auch um die Kraft für ein ganz neues Leben, damit aus dem Betrüger Jakob der Gottesstreiter Israel wird. Und jetzt kommt's. Dieser Unbekannte lässt sich darauf ein. Er spricht ihm diesen Segen zu. Und dieser unbekannte Kämpfer benennt ihn von Jakob, dem Betrüger, er benennt Jakob um in Israel und deutet auch den Namen. Denn mit Gott und mit Menschen hast du gekämpft und überwältigt. Aus Jakob wird Israel, denn mit Gott und mit Menschen hast du gekämpft und überwältigt. Doch dieser Kampf bleibt nicht spurlos. Jakob wird sich immer daran erinnern, Israel wird sich immer daran erinnern, weil er einen Schlag auf die Hüfte bekommt. Ein Schlag, der sein weiteres Leben auch bestimmen wird. Er wird sein Leben lang hinken. Wie hörst du diese Geschichte? Diese Geschichte des Kampfes, des Umsegenringens, dass Jakob sich Gott in den Weg stellt. Was verbindest du mit ihr? Hat das was mit dir zu tun oder sagst du nette Geschichte, aber die ist einfach viel zu alt, als wenn sie mir heute irgendwas sagen könnte? Ich möchte dir sagen, was sie mir bedeutet. Jakob erfährt eine Begrenzung und gleichzeitig eine ungeheure Überwindung. Gott stellt sich Jakob in den Weg. Und ich glaube, wenn man sich das Leben von Jakob anschaut, was ich jetzt nur ganz, ganz kurz mal in Auszügen versucht habe darzustellen, wenn du dir das anschaust, dann wirst du feststellen, er kommt immer irgendwie durch. Es gibt immer irgendwo einen Ausweg. Es gibt immer jemanden, der für ihn einspringt. Er mogelt sich einfach so durch. Er hätte so weitermachen können. Er hätte so weiterleben können, weil es immer irgendwie funktioniert hat. Aber Gott stellt sich ihm in den Weg. Nicht erst am Jabbok, sondern viel früher. In dem Moment, wo Gott ihm sagt, ich glaube, da war noch die Sache mit deinem Bruder und das solltest du wirklich in Ordnung bringen. Darauf solltest du jetzt hinarbeiten. Das gilt es zu klären. Ich möchte nicht, dass du so weitermachst wie bis jetzt, sondern ich möchte, dass du das angehst. Und Gott belässt es nicht einfach nur, dass die Brüder sich nie wieder sehen und jeder so seinen Weg macht, sondern er versucht, er will, dass sie sich versöhnen. Er begrenzt Jakob in seinem Freiheitsdrang, in seinem Vergessensdrang, in dem Drang, sich selbst zu verwirklichen. Er begrenzt ihn, indem er ihm sagt, bitte kümmere dich darum. Da ist noch etwas, was du klären musst, was wichtig ist. Und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Vorbereitungen und Absicherungen lernt Jakob das verzweifelte Beten aus tiefstem Herzen. Er merkt auf einmal, ohne Gott schaffe ich das nicht. Ohne Gott hat das keinen Wert. Ich brauche ihn mehr als je zuvor. Wie ist das bei uns? Kennst du das Gefühl der Begrenzung in einer Welt, in der dir alles offen steht? Gibt es Begrenzungen in deinem Leben? Und wenn du Jesus nachfolgst, vielleicht auch die Frage, begrenzt du nicht auch Gott? Traust du ihm zu, so zu handeln, wie er will? Vielleicht, wie es unser Denken sprengt? Vielleicht, weil es nicht für uns passend ist? Weil er anders ist, als wir uns das vorstellen? Ich muss dir sagen, Begrenzung will ich in meinem Leben eigentlich nicht erfahren. Ich will ein Leben haben, was mir offen steht, was alle Möglichkeiten hat. Wenn ich morgens aufstehe, dann möchte ich alle Optionen haben. Das stresst, ich weiß. Aber ich möchte niemanden, der mich zurückhält. Ich will alles in der Hand haben und ich will mich auch selber verwirklichen. Das Beste aus meinem Leben herausholen, das Beste aus meiner Situation herausholen, das Beste aus meinem Leben machen. Und wenn du heute über Begrenzung nachdenkst, dann klingt das wie ein Wort aus längst vergangener Zeit. Es ist einfach uncool, heute über Begrenzung zu reden. Jakob erlebt sie. Aber eine sehr heilsame Begrenzung. Er geht mit dieser Begrenzung auf seinen Bruder zu. Ihn trennt noch dieser Fluss. Und dann kommt diese unbekannte Gestalt, da kommt Gott zu ihm. Sie ringen miteinander die ganze Nacht. Jakob ringt mit Gott. Er überlebt und er bekommt seinen Segen. Er bekommt mehr, als er eigentlich will. Denn Gott überwindet seine Vergangenheit und beginnt mit ihm etwas ganz und gar Neues. Etwas, was er sich so nie hätte träumen lassen können. Ein Leben, was nicht länger bestimmt ist von seiner Vergangenheit. Welchen Gegner forderst du zum Kampf? Geht jemand von euch boxen? Okay. Welchen Gegner forderst du zum Kampf? Vielleicht ist das am Ende total unbedeutend. Vielleicht ist der Gegner, den du dir gerade vorstellst, total unbedeutend. Denn ich glaube, dass dieser Kampf, den Jakob geführt hat, auch ein ganz tiefer Kampf gegen sich selbst war. Gegen seine Vergangenheit, für seine Gegenwart und für seine Zukunft. Die Nacht, in der er kämpft, das ist die Dämonenzeit. Die Zeit unserer tiefsten Unsicherheiten und Ängste, das ist die Zeit, wenn du nachts wach liegst, wo alle schwierigen Gedanken auf einmal auf dich einprasseln. Wo der Morgen noch ganz weit weg ist und wo du denkst, es gibt gerade echt Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich habe Angst und es ist gerade nicht hell und ich sehe nicht die Morgenröte. Es ist Dunkelheit. Und mitten in dieser Nacht kämpft Jakob den Kampf seines Lebens. Er stellt sich gegen seine Ängste, Verletzungen und das, was ihn bis jetzt immer bestimmt hat. Dass Menschen über ihn gesagt hat, Jakob, du kommst immer irgendwie durch und eigentlich bist du ein Betrüger. Läuft bei dir. Gegen die Aussagen, die andere über ihn getroffen haben, auch gegen die kämpft er. Und dieser Kampf kostet nicht sein Leben, aber er fordert seinen Tribut. Eine bleibende Verletzung. Und diese Verletzung als Erinnerung an den Kampf und als Mahnung an die Zukunft. Er zwingt seine Vergangenheit und Gegenwart und er bekommt eine neue Zukunft. Luther hat es übersetzt in dieser Stelle, als Jakob um den Segen bittet. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. So, das klingt jetzt von hier vorne wirklich entspannt und nett. Und in deiner Bibel klingt es auch entspannt und nett. So, jetzt stell dir mal die Situation vor, ja? Jakob hängt da und vielleicht so eine Art Schwitzkasten. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Ich weiß, dass du mich hier in einer Sekunde vernichten könntest, aber ich würge dich so lange, bis du mich segnest. Es geht um Leben und Tod. Das ist kein nettes, mach das bitte mal, sondern es kostet ihm alles in dieser Situation. Seine Ängste, seine Schuld, seine Dämonen, die zwingt er nieder. Und er ringt sich seinen Segen ab. Und er wird beschädigt, weil dieser Kampf etwas kostet. Aber er wird gesegnet. Und er weiß, jetzt kann ich meinem Bruder entgegenziehen. Jetzt weiß ich, dass ich mich mit ihm versöhnen kann. Gegen wen kämpfst du? Vielleicht hast du auch Kämpfe in deinem Leben. Wie geht's dir damit? Und wenn du schon Kämpfe gehabt hast, welche Wunden trägst du davon? Welche Wunden trägst du davon? Jakob weiß, dass er ein versöhntes Leben will. Aber nicht nur ein versöhntes Leben mit seinem Bruder, sondern vor allen Dingen auch ein versöhntes Leben mit sich selbst, mit seiner Vergangenheit, dass er endlich morgens aufstehen kann und sagen kann, okay, in meinem Leben lief viel Scheiße und ich habe auch mich in vielen Punkten mies entschieden, aber ich kann mir trotzdem noch in die Augen gucken. Ich liebe mich mit allem, was dazugehört. Er versöhnt sich mit seiner Geschichte. Und er findet in dieser Auseinandersetzung seine Identität. Seine Identität, nicht deine und nicht meine. Ende gut, alles gut. Jakob und Esau treffen aufeinander. Er überwindet den Fluss. Jakob weiß um seine Schuld dem Bruder gegenüber und dass er ihm jetzt wirklich unter die Augen treten muss. Und es überrascht mich ein bisschen, dass Jakob sich 7-mal auf dem Weg zu Esau verneigt, wie vor einer Gottheit. Er verneigt sich vor seinem Bruder. Und jetzt kommt das Witzige, also Jakob ist wirklich, wirklich fertig nach diesem Kampf. Er hinkt da zu seinem Bruder hin, über dem Fluss, verbeugt sich 7-mal und sein Bruder Esau kommt von der anderen Seite mit offenen Armen, läuft ihm entgegen und wie man das im Orient gemacht hat, er küsst ihn. Er total verbeugt sich so und Esau kommt angelaufen, umarmt ihn und drückt ihn. Und Jakob hat jede Menge Geschenke im Gepäck, weil er seinen Bruder ja versöhnlich stimmen wollte. Und er muss seinem Bruder Esau schon diese Geschenke fast aufzwingen, dass er sie auch wirklich annimmt. Dieser akzeptiert das, aber eigentlich hat Esau auch genug eigenen Besitz, genug Geld verdient in seinem Leben, dass er diese Geschenke nicht braucht. Für ihn ist nur wichtig, dass es da einen Jakob gibt, den er nach 20 Jahren wieder sieht. Sie werden sich in diesem Moment versöhnen, aber sie werden keine gemeinsame Geschichte schreiben. Sie werden auch als Brüder getrennte Wege gehen. Aber das ist in Ordnung. Dieser Moment der Versöhnung war da. Der Moment, wo Jakob sich seiner Vergangenheit gestellt hat. So geht unsere Geschichte zu Ende. Warum läuft bei dir und warum göttliche Lebensqualität? Ich will dir meine Antwort geben. Für mich liegt göttliche Lebensqualität in dem Prozess der Versöhnung. Zu mir, zu meinen Mitmenschen und zu Gott. Dort, wo ich mich meinen inneren Fragen, Gefühlen und Träumen stelle. Dort, wo ich, wenn du wieder diesen Baum siehst, deinen inneren Stamm dir anschaust. Das, was dich ausmacht. Das, was du fühlst und das, wo auch du Geschichte erlebt hast. Wenn du dich anfängst, dich offenen Fragen zu stellen, dann beginnt göttliche Lebensqualität. Dann beginnt ein Prozess der Versöhnung, der dir vielleicht viel, viel abbringen wird. Weil es auch bedeutet, dich mancher Vergangenheit zu stellen, Kämpfe zu kämpfen und auch Verletzungen davon zu tragen. Aber es ist ein aktiver Weg, den du gehen kannst, wo dich nicht das Leben überrumpelt, sondern wo du selber Schritte der Versöhnung gehen kannst. Du beginnst von innen heraus deiner Identität sicherer zu werden. Vielleicht deine Berufung zu klären, deinen Auftrag in dieser Welt, wie auch immer du das bezeichnen willst. Das, warum es dich gibt, das zu klären. Und dann beginnt dieser Stamm sich zu festigen. Er beginnt zu wachsen, lebendig zu werden. Er ist nicht hohl und er ist nicht verrottet, sondern er ist gesund. Und nach außen kommt dann das durch, was du in dir drin, was du innerlich verstanden hast. Das sind die Früchte von diesem Versöhnungsprozess. Andere werden nicht deine Fassade sehen, werden nicht deinen schönen Stamm sehen, sondern sie werden sehen, dass das, was du bist, echt ist, authentisch ist. Und dass du ein Baum sein darfst, der viele, viele Verwinkelungen hat und Äste hat und Wurzeln hat, alles richtig, der aber von innen heraus mit sich versöhnt ist. Ein gesunder, ein lebendiger und für diese Welt und deine Mitmenschen fruchtbringender Baum. Ein reifes Leben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ob du sagst, boah, das war ein Kampf, da bin ich gerade noch mittendrin. Keine Ahnung, in welchen Kämpfen du steckst, in welchen Nächten du gerade bist. Aber Jakob hat einen Morgen erlebt. Und er hat erlebt, dass Gott größer ist als seine Umstände, als seine Vergangenheit und das, was Menschen über ihn ausgesprochen haben. Gott ist größer als das, was du über deine Zukunft denkst und was andere über deine Zukunft denken. Gott will, dass du mit dir, mit ihm und mit dieser Welt, mit deinen Mitmenschen versöhnt bist. Und ich wünsche mir sehr, dass du Schritte gehen kannst zu einem versöhnten Leben. Dich Fragen und Herausforderungen stellst, mutig stellst, Kämpfen nicht aus dem Weg gehst, sondern dass du sie anpackst, weil du weißt, dass der Schöpfer dieser Welt an deiner Seite ist.